Guten Morgen und herzlich willkommen zum Himmelfahrtsgottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und die sind alle drei ganz wichtig für Himmelfahrt. Und dazu wollen wir nachher etwas mehr hören. Ich möchte euch begrüßen, aber mit einem Vers aus dem Alten Testament. Und zwar steht er im 1. Könige 8, die Verse 22 bis 24. Und da wird der Salomo sprechen. Und der Salomo trat vor den Altar des Herrn. Und er breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach: Herr, Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit dein Knecht, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast, dein Knecht, mein Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet, mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Dieser Vers passt so gut zu Himmelfahrt. Salomo wusste wahrscheinlich noch gar nicht so viel, wie das nun mit Jesus laufen würde. Vielleicht hat er schon eine Ahnung, dass irgendwann mal ein Erlöser kommt. Und als sehr weiser Mensch ist ihm bestimmt auch einiges dazu eingefallen, wie Gott die Rettung machen könnte. Aber er wusste bestimmt nicht, was genau passieren würde. Und er wusste bestimmt schon gar nicht, dass irgendwann dieser Jesus eines Tages in den Himmel auffahren würde. Aber dennoch erzählt er hier drinnen so viel, worum es dabei geht. Dass Gott so viel auf dieser Welt getan hat und dass er der Herr im Himmel und auf Erden ist. Und Himmelfahrt ist der Augenblick, wo die Erde und unser Leben hier mit der Ewigkeit und dem Himmel ganz sichtbar verbunden wurden für die Jünger. Und das wollen wir heute feiern und darum soll es auch gehen. Und wir wollen anfangen natürlich mit einer Zeit, in der wir den Herrn da droben im Himmel loben wollen. Und Julian hat das Spiel, schon gerade das erste Lied angespielt. Lasst uns gemeinsam singen: Komm und lobe den Herrn. Ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, wir sind heute an Himmelfahrt bei dir und vor dir. Und ich danke dir dafür, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Herr, und auch wenn wir an Himmelfahrt feiern, dass du von dieser Welt weggegangen bist, wissen wir, dass du uns so nah bist wie noch nie und dass du auch in unseren Herzen bist, bei uns bist. Herr, und dafür möchte ich dir danken, dich loben und dich preisen. Herr, und heute an Himmelfahrt soll es ganz besonders um dich gehen. Aber dennoch wollen wir dir, der du im Himmel bist, anvertrauen die Menschen, die uns nah sind. Die, die leiden, die traurig sind, die einsam sind, die hungert, die dürstet, die deinen Beistand brauchen, die neue Kraft brauchen. Herr, trag du jeden Einzelnen, heb du ihn hoch und sei du mit ihm. Herr, du bist aufgefahren in den Himmel und das zeugt von einer unendlichen, großen Kraft und Macht. Wir bitten dich, sei du mit dieser Kraft und Macht bei jedem Einzelnen auf dieser Welt und schenk du ihm deinen Frieden. Amen. Du bist der höchste Herr. Als der Herr Elia im Sturm zum Himmel holen wollte, ging Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia sagte zu Elisa: Bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethlehem gesandt. Aber Elisa sagte: So wahr der Herr lebt und meine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Als sie nach Bethlehem hinabkamen, gingen die Söhne der Propheten, die zu Bethlehem waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute dein Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Er sagte: Ich weiß es auch. Und schweigt. Es gibt nicht viele, die außer Jesus in den Himmel aufgefahren sind. Und trotzdem ist es schön, dass es diese eine spannende Geschichte von dem Elia gibt. Und mich als Kind hat diese Geschichte wahnsinnig fasziniert. Als mein Großvater gestorben ist, da war das wie ein Schock für mich. Und ich habe das zum ersten Mal so ein bisschen bewusst miterlebt, was das bedeutet, wenn jemand stirbt und das Leben ein Ende hat. Und als wir dann diese Geschichte in der Kinderstunde gehört haben von dem Elia, der auffährt, war das so für mich die Idealversion von einem guten Abgang. Oder da bleibt kein Leichnam zurück, da ist alles gut, da kommst du direkt zu Jesus und alles perfekt. Jetzt ein bisschen später, wenn ich die Bibeltexte lese, merke ich, dass das doch gar nicht alles so einfach war. Aber es ist eine gute Parallele zu dem, was dieser Jesus dann da erlebt hat. Und Auffahrt, also Jesus Weg in den Himmel, ist auch etwas ganz Besonderes für uns Christen. Wir feiern ja diese drei Feiertage, Karfreitag, dort wo Jesus für unsere Sünden gestorben ist, Ostern, wo Jesus den Tod besiegt hat, und Himmelfahrt, das, wo der Weg zum Vater in den Himmel möglich geworden ist. Und es kommt noch Pfingsten, wo wir dann den Geist leben, als Christen dieser Welt möglich wird. Und so ist Himmelfahrt eine ganz wichtige Geschichte. Und was ich an diesem Elia noch so faszinierend finde, ist erstmal, er wird als einer der wichtigsten Personen in der Bibel genannt. Und Jesus beruft sich auch auf den Elia. Und er hat kein eigenes Buch in der Bibel. Und dann kommt noch etwas dazu. Am Ende von dieser Geschichte von Elia ist eine Riesenwende passiert. Und wir haben das gerade in diesem Lied so schön gesungen. Wie schön ist es, wenn ein Land, ein Volk, die Christenheit zusammen hinter diesem Gott steht. Und irgendwie ist das bei dem Elia so passiert, dass es das möglich war. Ganz am Anfang seiner Geschichte ist fast er als einziger Prophet noch übrig geblieben. War alleine, hat gegen einen König gekämpft, mit ganz vielen falschen Propheten und eine Königin, die ihm das Leben wahnsinnig schwer gemacht haben. Und er hat und ist für Gottes Wort eingestanden. Und er wollte, glaube ich, manchmal auch aufgeben und war sehr verzagt. Und in dieser Geschichte lesen wir jetzt, dass er nicht mehr alleine ist, sondern dass auf einmal der Elisa bei ihm ist. Und nicht nur der Elisa, wir erfahren jetzt auch, dass da ganz viele andere Propheten auf einmal um sind. Das heißt, nicht nur andere Christen, sondern Gott hat Menschen berufen, die so stark in der Jüngerschaft gewachsen sind, dass sie seine Propheten waren. Und das Blatt hat sich völlig gewendet. Und ich möchte mal ab Vers 11 mit euch da reinlesen. Und da heißt es, und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Und die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, du Wagen Israels und du sein Retter, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ihn ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Die Vorgeschichte habe ich kurz angetönt. Der Elisa und Elia erfahren getrennt voneinander von Gott, dass es die Zeit wird für Elia. Und sie machen sich auf den Weg und sie gehen nochmal ganz verschiedene Städte und Orte ab und sammeln da diese Propheten miteinander ein. Und jedes Mal fragt der Elia, willst du nicht stehen bleiben und der Elisa sagt immer, nein, ich komme weiter mit dir mit. Und irgendwann sagt der Elia jetzt, die Propheten müssen jetzt aber hier bleiben. Und dann überqueren sie den Jordan, genauso wie der Elisa es gemacht hat. Der Elia schlägt mit seinem Mantel darauf, das Wasser bleibt stehen, sie können durch und dann passiert diese Episode. Und ich finde, es hat ganz viel von dem, was Himmelfahrt auch hat. Und ich möchte das mal kurz miteinander vergleichen. Also da gibt es den Elia und da gibt es den Jesus und da gibt es die Jünger und da gibt es den Elisa und die anderen Propheten. Und das ist ja so eine ähnliche Geschichte. Der eine geht in den Himmel hoch und der andere bleibt da. Jetzt darf man das natürlich nicht ganz genau miteinander vergleichen, weil auch wenn der Elia ein Zeichen auf diesen Jesus hin ist und diese Himmelfahrt ein Zeichen auf die Himmelfahrt Jesu ist und sie natürlich im Nachgang, nachdem Jesus das alles erzählt hat und den Elia immer wieder zitiert hat, dass den Jüngern auch klar geworden ist, wo da der Zusammenhang ist, gibt es doch ein paar Unterschiede. Wenn ihr dieses ganze Kapitel liest, was ich euch jetzt da nicht vorlesen kann, dann werdet ihr wahrscheinlich rausspüren, dass dem Elia nicht so ganz wohl bei der Sache ist. Der hat ein bisschen Angst, weil nach all dem, was da jetzt ist, geht es doch letztendlich um seinen Tod. Und das ist bei Jesus natürlich ganz anders. Jesus hat gerade den Tod besiegt. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Also der Jesus, den die Jünger vor Himmelfahrt sehen, ist ein ganz anderer Typ als der Elia, der da jetzt mit seinen Jüngern unterwegs ist, beziehungsweise dem Propheten und dem Elisa. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Für den Elia bleibt es noch eine Herausforderung, diesen letzten Schritt zu gehen und voll Vertrauen. Und er hatte natürlich den Nachteil, dass er die Geschichte von Jesus noch nicht so kannte, auch wenn er extrem nah mit Gott unterwegs war. Und der Elia, das spürt man auch so drinne, der hat eine unheimliche Sorge um die Propheten und um Elisa. Weil er weiß nicht, wie es weitergeht und er kann dem gar nichts mitgeben, was das jetzt besser macht. Bis ihr dem fällt sein Mantel einfach runter. Das ist jetzt nicht eine Geschichte, wo er sich überlegt hat, okay, wenn ich dem jetzt den Mantel weitergebe, dann wird er die gleiche Kraft haben und die gleiche Vollmacht haben, wie ich habe und dann wird er auch die gleichen Wunder tun können und die gleichen Dinge, weil der Elia wusste, das kann er nicht machen, das ist kein Erbe, das an ihm liegt. Und der Jesus vor seiner Auferstehung geht ganz anders damit um. Der pflanzt Glauben, zum Beispiel bei einem Thomas, indem er sagt, komm, leg deine Hand in meine Wunde rein und dann merkst du, dass ich es bin. Oder er pflanzt Glauben und Liebe wieder bei einem Petrus, der eigentlich gescheitert ist. Der Jesus verraten hat und der gar nicht mehr so recht weiß, wie er zu diesem Jesus steht. Und dieser Jesus pflanzt Glaube und Liebe und Hoffnung in die Jünger hinein. Die waren ein total trauriger Haufen. Und dann passiert etwas ganz anderes. Sie sind ein ermutigter Haufen. Dass, wenn sie dann in Jerusalem aussahen, in dem Zimmer und beten auf Pfingsten hin, gehen sie ganz anders damit um, als sie vorher, als Jesus gestorben ist, wahrscheinlich im gleichen Haus saßen und völlig verängstigt und vereinsamt waren. Dann gibt es noch einen Unterschied. Der Elia hat natürlich fest daran geglaubt, dass er jetzt erlöst wird. Für ihn war das lesen wir manchmal bei ihm, einfach auch eine Erlösung von seinem schwierigen Leben und seinen ganzen Kämpfen. Und er möchte in die Ewigkeit gehen. Und bei Jesus ist das natürlich schon ganz anders. Der hat auch unheimlich Schweres mitgemacht, aber Jesus geht voller Tatendrang in den Himmel. Der erzählt seinen Jüngern, ich werde euch Wohnung bauen und dann werdet ihr zu mir kommen können und ich werde den Himmel für euch vorbereiten und ich werde weiter bei euch sein und das wird richtig gut sein. Und da spüren wir, was für ein Unterschied es ist zwischen Jesus und einem Menschen und sei es der beste Prophet, den es je gegeben hat. Und für den Elia geht es darum, endlich Frieden zu haben. Und er ist froh, in einem Land zu sein, in dem gerade so einigermaßen, so richtig toll ist das ja auch alles nicht, aber es ist besser, als es mal war. Aber mehr kann der Elia nicht machen. Der kann jetzt nur hoffen, dass Gott es weiter gut führen wird. Und Jesus ist ganz anders. Jesus kann den Heiligen Geist schenken und stiften und den Jüngern versprechen, dass sie nicht alleine sein werden. Und trotzdem sind diese Geschichten sich so ähnlich und trotzdem gibt es diese großen Unterschiede. Und auf den Heiligen Geist möchte ich gar nicht weiter eingehen, der kommt ja dennoch großartig an Pfingsten. Aber ich glaube, wir können an dieser Stelle gar nicht überbetonen, wie sehr man sich auf den Himmel freuen kann. Und normalerweise ist das immer mein Lieblingspredigtthema an Himmelfahrt. Und ich versuche, den Himmel schmackhaft zu machen und zu erzählen, worauf ich mich da freue. Aber ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Jahren das schon recht oft zum Thema gemacht habe. Deshalb möchte ich zurückgehen zu der Geschichte, wie es dann mit dem Elisa weiterging. Also der Elisa ist jetzt durch das Wasser durch und dann passiert Folgendes. Und als er die Prophetenjünger sah, die gegenüber bei Jericho waren, sprachen sie, der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder zur Erde und sprachen zu ihm, siehe, es sind unter deinen Knechten 50 starke Männer, die lass gehen und deinen Herrn suchen. Vielleicht hat ihn der Geist des Herrn genommen und auf irgendeinen Berg oder in irgendein Tal geworfen. Er aber sprach, lasst sie nicht gehen. Aber sie nötigten ihn, bis er nachgab und sprach, lasst sie hingehen. Und sie sandten hin 50 Männer und diese suchten Elia 3 Tage, aber sie fanden ihn nicht. Und sie kamen zu Elisa zurück, als er noch in Jericho war. Und er sprach zu ihnen, sagt ich's euch nicht, ihr sollt nicht hingehen. Diese Geschichte ist total zweigeteilt, oder? In dem ersten Teil so, da erkennen sie drinnen, was Gott gemacht hat. Und zwar, dass er den Elia jetzt genommen hat und dass der Elisa jetzt der nächste Prophet ist. Und dann versuchen sie sich das natürlich aber zu erklären, was da passiert ist. Und ich weiß nicht, ob sie nicht so ganz loslassen wollten oder ob sie es dem Elisa doch nicht ganz zugetraut hatten, in die Fußstapfen von Elia hineinzutreten. Aber sie denken sich, hey, wir müssen den Elia suchen. Und obwohl es der Elisa dann besser weiß, gehen sie los und er sagt, okay. Und dann kommen sie nach 3 Tagen zurück und sagen, sie haben ihn nicht gefunden. Hier kommen auch wieder diese 3 Tage vor. Das ist so auch wieder so eine Zahl. Aber was das für mich bedeutet, ist, dass es gar nicht so einfach ist, zurückgeblieben zu sein. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor für die Jünger. Jetzt ist Jesus aufgefahren und sie sind voller Erwartung auf das, was da kommt. Aber es ist auch ein kleiner Augenblick von dem, jetzt ist er weg. Jetzt haben wir gedacht, er ist gestorben, dann ist er auferstanden und jetzt geht er wieder. Ist aber ein anderer Abschied, schon ein bisschen. Aber es bleiben halt Sorgen und in der Welt sein ist nicht so ganz einfach. Sie wissen natürlich, der Heilige Geist kommt und das dürfen wir auch wissen. Auch wenn Jesus jetzt im Himmel ist, dürfen wir wissen, der Heilige Geist kommt und wir dürfen genauso wissen, Gott ist mit uns, auch weiterhin. Und das dürften die auch damals wissen, denn sie haben ja den Elisa bekommen. Und natürlich ist es so, dass man Angst hat vor dem, was kommt. Jetzt kommt eine neue Zeit der Ungewissheit. Und es gibt einen kleinen Zwiespalt in den Jüngern, genauso wie in den Propheten, zwischen dem, was man vermeiden will und zwischen dem, was man jetzt haben will. Letzten Sommer waren wir in Leipzig auf dem Willow-Kongress und da hat eine Frau namens Tali Charot einen Vortrag gehalten. Und die hat geforscht, das ist eine jüdische Forscherin, die hat zum Gehirn geforscht und bei ihr geht es in ihrer Forschung um das optimistische Gehirn. Und sie hat ein paar richtig spannende Sachen rausgefunden. Und die haben genau etwas mit dem vermeiden wollen und dem jetzt haben wollen zu tun. Und ich möchte euch von ihren Experimenten mal zwei Sachen, die sie in ihrem Buch geschrieben hat, drei Sachen mal ein bisschen zusammenfassen, vortragen. Sie schreibt in ihrem Buch, jeder von uns hat schon einmal Vorfreude verspürt. Doch wenn wir Entscheidungen treffen, berücksichtigen wir ihren Wert eher selten. Wer hat schon einmal etwas gesagt wie, tja, wenn ich die Woche der Vorfreude berücksichtige, die ich schon vor dem Venedig-Wochenende verspüren werde, sind 1.000 Euro dafür eigentlich nicht viel. Es gibt so eine Sache, auf die man sich freut. Und Vorfreude ist etwas Wunderbares und Gutes. Und sie beschreibt das, dass manchmal die Vorfreude wichtiger ist als das, was dann passiert. Und dass Menschen die Wahl haben, sich auf etwas, wenn sie sich auf etwas Schönes freuen können, dass sie sich gerne darauf freuen, anstatt es sofort zu genießen. Und dann hat sie Folgendes geschrieben. Die meisten von uns würden sich entscheiden, später in der Woche auf ein Konzert zu gehen. Stellen Sie sich folgende Szene vor. Ihr Partner möchte Ihnen Karten für ein Konzert Ihrer Lieblingsband oder Ihres Lieblingsorchesters zum Geburtstag schenken. Dieses Konzert findet eine Woche lang in der Stadt statt. Und du wirst gefragt, wann möchtest du hingehen? Es gibt noch Karten für heute Abend, für morgen Abend, für übermorgen, in 5 Tagen oder nächste Woche. Welches Datum würdest du wählen? Und sie hat in ihren Forschungen herausgefunden, wenn Menschen die Wahl haben, warten sie lieber ein bisschen auf etwas Schönes, anstatt es sofort zu genießen. Die meisten von uns würden sich entscheiden, später in der Woche in das Konzert zu gehen. Wir mögen es, uns auf etwas zu freuen. Und das ist etwas Schönes, dass Gott uns den Himmel offen lässt und zeigt, hey, da gibt es eine Vorfreude drauf. Aber leider ist es halt so, dass dem auch etwas widerspricht. Und manchmal treffen wir Entscheidungen wirklich irrational. Also wenn es zum Beispiel darum geht, etwas vermeiden zu wollen. Auf die Frage, wie viel die Studenten zahlen würden, wenn sie ein 120 Volt Elektrovoltschock sofort in 3 Stunden, in 24 Stunden, in 3 Tagen, in einem Jahr oder in 10 Jahren bekommen würden, gaben die Studenten der Lowstein-Umfrage tatsächlich das höchste Angebot dafür ab, den Elektroschock in 10 Jahren zu vermeiden. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also die Studenten haben gesagt bekommen, du bekommst einen Elektroschock in 3 Stunden, in 24 Stunden, in 3 Tagen, in einem Jahr und in 10 Jahren. Aber du kannst dich dazu rauskaufen. Und wie viel würdest du bieten, dass du den Elektroschock nicht bekommst? Und sie haben am meisten Geld dafür geboten, nicht den Elektroschock in 10 Jahren zu bekommen. Manche hatten den sogar in 3 Stunden einfach in Kauf genommen. Die hätten dafür gar nichts bezahlt, um sich rauszukaufen. Aber fast alle wollten den auf keinen Fall in 10 Jahren haben. Auf einer Warte, jetzt muss ich kurz reinholen. 100 Euro zu bezahlen ist nicht, um den Elektroschock nicht zu erhalten, dann sollten Sie bereit sein, 100 Euro zu bezahlen, um ihn jetzt sofort zu verhindern. Und ebenso 100 Euro bereit sein, um ihn in 10 Jahren zu verhindern. Jetzt haben die Studenten aber Folgendes gemacht. Sie haben sogar bis zu 200 Euro bezahlt, um den Elektroschock in 10 Jahren nicht zu bekommen. Und sie hat noch viel mehr solcher Beispiele, wo sie geforscht hat, wie würden Menschen reagieren. Und Menschen wollen etwas vermeiden, was ist, und umso weiter weg ist, umso mehr vermeiden. Und den Jüngern und den Propheten ist es ja ganz ähnlich gegangen. Die wollten eigentlich das von Anfang an verhindern, dass der Elia weitergeht, um dann ganz zu gehen. Und als es dann passiert ist, haben sie auch sofort versucht, das zu verhindern. Und sind losgegangen, um ihn zu suchen. Obwohl sie es ja besser wussten, sie haben ja selbst dem Elisa gesagt, wir haben von Gott gehört, dass Elia in den Himmel kommt. Aber sie haben es versucht zu vermeiden. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass sie natürlich auch sofort den Elisa, aber sie sind niedergekniet vor ihm, also was man eigentlich ja auch nicht machen sollte, um ihn als ihren neuen Propheten oder Prophetenleiter oder wie anzuerkennen. Und die Charot hat dazu etwas ganz Ähnliches rausgefunden und sie nennt es das Überlebensdilemma. Was ist, wenn du die Wahl hättest zwischen 100 Franken heute, 105 Franken in einem Monat oder 105 Franken in einem Monat? Was würdest du wählen? Die meisten Menschen, hat sie rausgefunden in ihren Umfragen, nehmen die 100 Franken sofort. Auch wenn das 5 Franken mehr in einem Monat gibt, 100 Franken jetzt haben, ist den meisten viel wichtiger. Und dann hat sie gedacht, okay, vielleicht müssen wir das Ganze ein bisschen erhöhen. Und dann hat sie eine Umfrage gemacht und dann hat sie gefragt, okay, 100 Dollar sofort oder 150 Dollar in einem Monat? Und selbst dann haben sich die meisten Leute noch dafür entschieden, lieber die 100 Dollar sofort zu nehmen, anstatt einen Monat zu warten und dann 150 Dollar zu haben. Manches Gute wollen wir sofort haben. Und das versetzt uns in eine Spannung. Und das ist das, was bei Himmelfahrt passiert und was uns, glaube ich, manchmal diesen Himmel so fremd macht. Der ist etwas, was wir nicht sofort haben können. Er soll das Allerschönste und das Allerbeste sein, aber wir können es nicht sofort haben. Und das ist unheimlich schade. Und da müssen wir uns natürlich einreden, weil wir es nicht sofort haben können. Was können wir alles nicht machen, dass es hier doch ganz nett ist, weil wir kriegen es ja nicht gleich. Wir können das ja nicht gleich haben und wollen. Und dann stellen wir uns manchmal, glaube ich, lieber nicht den Himmel so schön vor und so gut vor und so herrlich, wie er ist, weil es würde ja unheimlich wehtun, weil ich ihn jetzt nicht haben kann. Aber dabei gibt uns unsere Psyche auch den Mechanismus, dass wir sagen könnten, wenn wir es nicht wie eine Belohnung betrachten, so wie die 100 Franken sofort, sondern wenn wir ihn betrachten als einen Urlaub, der noch kommen würde, wo wir sagen, oder das Konzert, ja dann, das verschieben wir lieber, dann habe ich eine längere Zeit, mich darauf zu freuen. Und dann können wir uns vielleicht hinsetzen und sagen, oh, das wird so gut, das Konzert. Und dann hören wir uns vielleicht schon mal ein paar Lieder an. Und dann höre ich mir die Lieder von meiner Lieblingsband an und oder ich höre mir nochmal das Bach-Konzert an und denke, oh, das wird so gut, wenn der das spielt. Vielleicht finde ich auf YouTube noch eine Aufnahme und dann höre ich mir die an. Oder bei meiner Lieblingsband, dann übe ich schon mal die Liedtexte und singe die schon mal vor und singe die mit. Und dann freue ich mich so richtig drauf. Und es ist so spannend, dass es diese beiden, sie nennt das Mindsets, also ich würde sagen, das sind so zwei Möglichkeiten zu denken, sich Dinge vorzustellen oder Dingen zu begegnen. Ich finde es so spannend, dass wir das als Menschen in uns haben. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir sagen, okay, der Himmel ist nicht einfach nur eine Belohnung, der ist mehr als nur 100 Franken, die ich jetzt gerne sofort haben würde, sondern er ist etwas, wo ich mich darauf freuen kann, wo ich diese Freude jetzt auch schon leben kann und ausnutzen kann. Der Elisa ist so ein Typ. Er findet da jetzt diesen Mantel und er hat gesehen, dass das beim Elia geklappt hat. Und natürlich freut er sich auf den Himmel. Und der hat sich genauso gewünscht, mit hochzugehen. Und wahrscheinlich haben das auch alle Jünger gemacht, die da standen und gesagt haben, hey, das mit dem Jesus ist so gut, ich würde am liebsten sofort mitgehen. Und der Elisa hat das auch gedacht. Aber der hat diesen Mantel und der wusste, dass das jetzt nicht seine Zeit ist und der hat gedacht, hey, aber das alles, was da gut ist, das probiere ich jetzt schon aus. Und bestimmt kam er sich ein bisschen blöd vor, als er den Mantel genommen hat und er wusste ja, dass der Mantel kein Zaubermantel ist, aber das Gleiche versucht und den Mantel aufs Wasser schlägt, eins, zweimal und dann hat es nicht geklappt, der Jordan hat nicht gestoppt und dann sagt er, hey Gott, wo bist du jetzt? Hey, und der Jordan stoppt. Und er geht da durch. Und jetzt ist es einfach schon mal ausprobiert und freut sich auf das, was da kommen wird und lebt das, was da jetzt da ist. Genauso wie mit der Lieblingsband. Wisst ihr, und ich kann mir das so richtig vorstellen, wenn du mich als Kind das gefragt hättest, Oliver, möchtest du jetzt 10 D-Mark damals bekommen, dann hätte ich mir ausgemalt, welche Süßigkeiten ich mir kaufen kann. Und selbst wenn sie mir vorgerechnet hätten, dass 15 D-Mark viel mehr sind und ich mir 2 Packungen Haribo hätte kaufen können, ist es doch so gewesen, ich hätte als Kind unbedingt auf die 10 bestanden. Aber ihr wisst es ja selbst, wie das ist, wie man sich auch als Kind auf etwas freuen kann. Also, wenn wir in den Urlaub in die Schweiz gefahren sind, dann habe ich die Tage vorher gezählt und ich habe mir ausgemalt, wie das ist und ich habe ganz genau gewusst, dass ich dann und dann so Schlitten fahren will. Ich habe mir schon überlegt, wie ich das Iglu im Schnee bauen will und ob ich nicht mal, ich habe mir überlegt, dass ich sogar schon Sachen mitnehme für das Iglu und ob wir dann nicht so ein Fenster da reinbauen könnten. Und diesmal habe ich mir überlegt, dass ich so einen runden Schneeball machen will, so eine Scheibe, die ich dann vor die Tür rollen kann. Und es war so gut. Natürlich hat es nachher nicht geschneit, aber es war trotzdem ein guter Urlaub. So können wir unterschiedlich umgehen. Und ich finde, das ist so der große Unterschied zwischen dem Elisa und den anderen Propheten. Nicht, dass die jetzt schlechte Propheten waren, sondern er hat sich anders darauf gefreut. Und das ist auch der Unterschied zwischen den Jüngern an Himmelfahrt, die sich jetzt hinsetzen werden, ins Haus gehen werden und sich auf den Heiligen Geist freuen werden und sagen werden, hey, das wird gut, zu den Jüngern, die da saßen und gesagt haben, jetzt der Tod, jetzt alles vorbei. Und wir dürfen uns so fühlen wie die Jünger und wir dürfen uns so fühlen wie der Elisa. Dass es schade ist, dass der andere schon gehen durfte und die Herrlichkeit Gottes erleben durfte und dass Jesus da oben ist. Und es ist schade, dass ich ihn nicht mal persönlich in den Arm nehmen kann, hier als Mensch. Aber es kann trotzdem ein wundervolles Ding sein. Wenn ich nicht den Himmel als Belohnung ansehe, als eine Auszahlung, auf die ich nun mal dummerweise warten muss, sondern auf etwas, was ich mich freuen kann, Tag für Tag, und was ich jetzt schon erleben und einüben darf. Echte Vorfreude bedeutet, es gibt ein sich lohnendes Ziel, etwas, wonach ich mich sehne. Keine Belohnung, sondern ein lohnendes Ziel. Und aus der Kraft des wiederkommenden Jesus jetzt schon leben. So wie der Elisa das einfach ausprobiert hat, aus der Kraft Gottes zu leben. Der hat das bei Elia gesehen und der hat gedacht, ich muss das jetzt auch einfach mal erleben. Und wir dürfen auch aus der Kraft des wiederkommenden Jesus leben. Der wird wiederkommen und wir können diese Kraft jetzt haben. Und bottom line, wir sind ja gerettet. Wir haben schon ein riesengroßes Geschenk erfahren und wir haben schon das Ticket. Du hast das Konzertticket in die Hand gedrückt bekommen. Ja, es ist vielleicht noch ein paar Jahre, Jahrzehnte hin, bis du dieses Ticket einlösen kannst. Aber du hast dieses Ticket. Du hast viel mehr Gewissheit sogar als ein Elia, der gestanden hat, was kommt da, was passiert da jetzt? Jesus Christus, das darfst du wissen, er erwartet dich in seiner Herrlichkeit. Und wenn du mal Sorge hast über dieses Leben und wie es jetzt hier ist, dann ist das wie so, du kannst einfach mal dem Ticket nachspüren und sagen, das habe ich ja in meiner Tasche. Ich habe ja die Bibel und ich kann da drinnen lesen. Ich kann sagen, oh wow, ich kriege dieses Ticket. Das wird mal später so und so sein. Was ist das Programm im Himmel? Du bist schon gerettet. Und deshalb ist Auffahrt in den Himmel auch so wichtig. Weil Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er hat unsere Sünden genommen. An Karfreitag. Er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Und es gibt einen Himmel, denn er ist vorausgegangen und hingefahren. Wenn Jesus einfach hier geblieben wäre auf Erden, dann hätten wir uns eine schöne Erde gemacht, aber er ist einen Himmel gefahren, der noch viel besser ist als die schönste Erde, als das Paradies war. Und es ist nicht nur einfach als eine Belohnung für ein schweres, hartes Leben, sondern es ist Auffahrt. Es ist etwas, was schon begonnen hat und worauf wir uns freuen können, was für uns parat ist. Es ist nicht etwas, wo man sagen muss, das will ich unbedingt jetzt sofort haben, sondern da freue ich mich drauf und ich lebe das jetzt schon mal. Und ich singe diese Lieder, die wir gesungen haben, und ich freue mich drauf. Jesus Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Spürst du dieses Ziehen in deinem Leben, diese Sehnsucht? Er ist erhöht und er zieht uns zu sich in den Himmel, Stück für Stück. Augenblick für Augenblick. Er ist da. Mit all dem, was er hat. Lasst uns nicht auf unser Gehirn reinfallen und die Dinge so sehen, sondern lasst uns auf diesen Jesus blicken, der da spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Echte Vorfreude auf die Vollendung des Evangeliums zu haben. Eine Auffahrt zum Vater in den Himmel. Darauf freue ich mich und das ist für mich Himmelfahrt und etwas ganz Besonderes. Und das funktioniert nur, weil wir geliebte Kinder Jesu Christi sind. Und da kann diese Frau noch so viel rausforschen und finden, was sie will und wie man sein Gehirn besser einstellen kann oder irgendwas machen kann. Die einzige große Sicherheit, die wir haben, dass das wirklich so ist und dass wir das haben können, ist, dass du und ich wissen, wir sind geliebte Kinder Gottes. Und das möchte ich dir jetzt zusprechen, was das für jetzt bedeutet. Also das, was in dem Konzertvergleich das Liedersingen ist und sich das einüben und YouTube-Videos gucken, ist folgender Psalm für mich. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in dem heiligen Schmuck. Aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich geboren wie das Tau. Der Herr hat geschworen, es wird ihm nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zornes. Er wird richten unter den Völkern. Er wird aufhäufen. Er wird Häupter zerschmettern weit auf der Erde. Und er wird trinken vom Bach auf dem Wege. Darum wird er das Haupt emporheben. Setze dich zu dem Schemel meiner Rechten, bis ich deine Feinde besiege. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Das gilt für Jesus Christus und das gilt für dich hier, denn dieser Jesus ist in dir und mit dir und deshalb dürfen wir uns aufs Jetzt und auf die Ewigkeit freuen. Herr Jesus Christus, sei du bei uns. Schenk du uns diese Vorfreude auf den Himmel. Schenk du uns dieses Verlangen nach dir und sei du uns gnädig. Herr, du siehst unsere Zerrissenheit, die wir manchmal haben, indem wir der Himmel so weit weg erscheint und du so weit weg erscheinst. Aber du bist da und wir dürfen uns auf dich freuen. Wir dürfen uns nach dir sehen und wir dürfen dein Ziehen spüren, dass du uns zu dir ziehst. Herr, und lass uns diese Freude an der Ewigkeit und dir haben, zuteil werden. Amen. Bevor wir zum Segenslied kommen, möchte ich noch ein paar kurze Angaben machen. Es gibt Kaffee nach dem Gottesdienst, Mittwochgebet ist online 18.15 Uhr. Diesen Sonntag ist Gottesdienst 10 Uhr. Nächsten Sonntag ist Pfingsten, da ist auch Gottesdienst um 10 Uhr. Und wir wollen jetzt gemeinsam das Lied The Blessing als Segen einander zusingen. Und wer mag und will, darf gerne dazu aufstehen. Ich danke allen für die Beteiligung bei diesem Gottesdienst, beim Mitwirken in der Gemeinde. Vielen Dank, Thomas, an der Technik. Du hast heute das alleine wunderbar gemeistert. Und vielen, vielen Dank an jeden, der sich in der Gemeinde engagiert. Lasst uns gegenseitig uns segnen mit dem Segenslied. Der Herr segne dich. Ein gesegnetes Himmelfahrtsfest. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Gewalt und jeder Mensch, der sei auf dir und mit dir. Gehe getrost. Amen.